In den 1990er Jahren sind so die 3D-Illusionsbilder aufgekommen, so unter dem Namen Magic Eye. Ich habe eins mitgebracht. Dann ist man da so vor dem Bild gestanden und hat so ein Wirrnis gesehen. Und dann eben zugesagt, schau hinter die Oberfläche. Du musst eben in dahinter fokussieren. Hat jemand schon gesehen, was da zu sehen ist? Hunde? Ist echt ein Wunsch? Wunsch oder Wirklichkeit? Wer sieht noch andere Hunde? Schmetterling? Er muss hinter die Ebene schauen. Die Ebene dahinter fokussieren. Egal. Also, ich sehe es sowieso nicht, weil ich auch nicht ein Stereo sehe, hat mir der Optiker gesagt. Gell, Stefan? Es kann sein, dass Hunde sind. Mir hat jemand gesagt, es sind Wale drauf. Aber es ist noch faszinierend, wenn man plötzlich die 3D an sich sieht und eben so Hunde, die vielleicht auf einem zukommen, die 3D, das ist noch faszinierend. Und ich finde das Phänomen, das Magic Eye Phänomen, ist ein gutes Gleichnis für das, wie wir die Welt betrachtet. Wir tun uns täglich ausgiebig mit den oberflächlichen Sachen beschäftigen. Mit Terminen, mit Geld, mit Kleidung, Essen, mit dem Wohnen, mit dem Kommen und Gehen, mit Arbeit, Freizeit und Politik. Und das ist nötig und richtig. Aber unser Herz sehnt sich nach dem Gesamtbild. Nach dem Sinn hinter diesen Einzeldingen. Die Offenbarung von Johannes enthüllt das tiefe Muster hinter der Oberfläche der Weltgeschichte. Die Offenbarung ist das einzige prophetische Buch im Neuen Testament. Der Schleier von der Zukunft wird gehoben. Jesus hat nur noch einmal, nachdem er nach der Himmelfahrt, hat er zu der Gemeinde geredet und das ist in der Offenbarung. Und darum glaube ich, müssen wir auch genau darauf achten, was in dieser Offenbarung steht. Und vielen Christen geht es so, dass sie am Anfang, wenn sie so ein bisschen frisch im Glauben sind, dass sie sich irgendwo fasziniert sind von der Offenbarung und denken, da muss ich lesen, da erfahre ich etwas von dem, was passiert. Und irgendwann ist man ein bisschen desillusioniert und denkt, ich check's eh nicht. Und man liest die Offenbarung nie mehr. Das passiert gern. Was dazu kommt, warum ich glaube, dass die Offenbarung ein wahnsinnig wichtiges Buch ist, ist der Vers 3 im ersten Kapitel, wo es heißt: Gott segnet jeden, der diese prophetische Rede an die Gemeinde liest. Und er segnet alle, die sie hören und befolgen. Es gibt kein anderes Buch in der Bibel, wo steht, dass der Leser gesegnet wird. Darum glaube ich, ist die Offenbarung ganz etwas Wichtiges, sonst tut mir mega leid, wirklich. Also ich habe schon von einigen gehört, die sich so gefreut haben auf die Offenbarung-Reihe. Es gibt nur zwei Predigten, das ist eigentlich sehr traurig. Aber wir haben nicht mehr Zeit in diesem Jahr. Aber ich habe für mich, so bei der Vorbereitung, habe ich eigentlich gedacht, wir müssten mal ein halbes Jahr sich mit der Offenbarung auseinandersetzen und mal ein bisschen tiefer graben können, weil ich glaube, es ist mega spannend und mega wichtige Aussagen in der Offenbarung. Johannes ist der Schreiber und er identifiziert sich ganz mit der Gemeinde, wo er an sie schreibt. Er schreibt im Vers 9, im ersten Kapitel, durch ihn leiden wir gemeinsam. Für Johannes ist das Leiden nicht außergewöhnlich gewesen, sondern erwartungsgemäß. Das, was ein Mensch erwartet, wenn er mit Jesus lebt. Und da zeigt mir auch, oder 2. Timotheus 3, Vers 12, wo wir da vorne mitlesen, jeder, der an Christus Jesus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben. Wer von euch hat schon Verfolgung erlebt? Ich glaube, dass das, was wir hier erleben im Westen, ist eher die Ausnahme. Es sind mehr Christen, die das erleben, Verfolgung, ganz konkret, um ihr Leben, als derartige, die es nicht erleben. Der Johannes ist aus Glaubensgründen ist er auf die Insel Patmos verbannt worden. Das ist eine Insel der Ägäis, 60 Kilometer von der Westküste von damaligen Asien, Kleinasien entfernt, Türkei heute. 100 Kilometer entfernt von der Gemeinde Ephesus, wo eine von den Gemeinden ist, unter den Briefen sie schreibt. Und nach alter, verbreiteter Tradition Glaubt man zu wissen, dass auf der Insel Patmos ein Arbeitslager war und dass die Gefangenen dort im Steinbruch arbeiten mussten. Und darum vielleicht steht da, dass der Johannes die Offenbarung am Tag des Herrn, am Sonntag, bekommen hat. Vielleicht haben die Gefangenen, die Strafgefangenen tatsächlich am Sonntag frei gehabt. Und wir werden jetzt ein bisschen eintauchen ins erste Kapitel. Und es ist einfach faszinierend. Der Johannes hat eine Offenbarung bekommen, hat eine Vision bekommen, aber zuerst, als er erfährt, als der Heilige Geist in die prophetische Verzückung gebracht hat, die erste Sinneswahrnehmung war nicht eine Vision, etwas, was er gesehen hat, sondern die erste Sinneswahrnehmung war ein Geräusch. Vers 10 steht, plötzlich hörte ich hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Das war Musik in den Ohren von einem Juden, Posaune. Die Juden haben die Institution vom Jubeljahr kennt. Alle 50 Jahre. Hat das über dem Schofahorn, oder wo etwas ist wie eine Posaune, hat geklungen und das ganze Land und das ganze Volk hat gewusst, wir sind wieder frei. Vielleicht ist vieles passiert in den 50 Jahren, sie haben sich verzockt, sie haben die Hypothek müssen aufnehmen, sie haben sich brutal verschuldet und so weiter. Und das Leben war fast nicht mehr lebenswert gewesen. Und dann ist die Posaune gekommen und hat gesagt, du bist wieder frei. Du kannst bei null anfangen. Und das ist so die erste Sinneswahrnehmung, wo der Johannes überkommt, wo die Stimme, die Posaune, die sagt, hey, du bist frei. Jesus ist dein Jubeljahr. Egal, was in deinem Leben passiert ist bis dahin, egal, wie stark dass du dich verschuldet hast, du kannst bei null nochmal anfangen, die Hypothek ist abgedreht. Vielleicht können die von unter uns, die sich fest verschuldet haben, das noch ein bisschen besser nachvollziehen, was das könnte bedeuten. Von einem Tag auf den anderen sagen, es ist vorbei, es ist gut, du kannst bei null, du kannst nochmal anfangen. Das ist Jesus. Die Ursache ist beschrieben von dieser Freiheit in den Versen 5 folgende, wo es heisst, dass Jesus durch das Blut, das er vergossen hat, uns von unserer Sünde befreit hat und uns gemacht hat zu Priestern von seinem Volk. Das ist die Ursache. Es geht weiter ich gehe jetzt nicht so ganz schön am Text nach, sondern ich gehe jetzt zuerst die Sinneswahrnehmung vom Hören nach. Und zwar im Vers 15 heisst, seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Eine unglaubliche Stimme, so ein mächtiges Meerstosen, so eine Meereswelle, die bis heute zu hören ist. Gott redet so mächtig und so imposant, dass er bis heute zu hören ist. Wenn man einem Politiker zulässt, dann hat man irgendwann weiss man, was der jemand erzählt, oder? Und es ist, ja, man weiss, man hat es nicht gehört. Oder auch ein Komiker, wenn man denen zulässt, kann man da zwei, drei Mal hören, dann ist gut. Außer dem Kasperli, dort haben wir einmal 100 Mal zugelassen früher. Und sie ist einem nie verleidet. Aber Gottes Wort ist ganz anders. Gottes Wort ist ganz anders. Als ich so ein junger Pastor noch war, da habe ich einmal gedacht, leck, was predige ich mein Leben lang? Dann habe ich vielleicht zwei, drei Predigten gehabt, die sind jetzt gut angekommen bei den Leuten, die haben etwas verstanden und denkt, leck, habe mich das enorm unter Druck gesetzt und denkt, was machst du jetzt in den nächsten Monaten und Jahren? Und letztens hat mir jemand gesagt, sie haben noch nie herausgefunden, was mein Lieblingsthema ist. Wisst ihr wieso? Weil ich Gottes Wort darf predigen. Das ist eine mächtige Dose, das sind Meereswellen, die bis heute zu hören sind. Das ist mächtig und imposant und ich bin ein mega Vorrecht, dass ich Gottes Wort verkündigen darf. Das wiederholt sich nicht. Und die können wir jeden Sonntag wieder lassen. Das ist unglaublich. Es geht weiter im Vers 16. Aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Im kosmischen Kampf, der hinter der Kulisse gekämpft wird, vom Alltag, ist der Jesus, ist der Kriegsheld und der Richter. Er urteilt unerreicht weise und kämpft absolut siegreich. Habt ihr das gehört? Hinter der Kulisse ist einer, der absolut siegreich kämpft. Und da könnte man sich fragen, warum passieren denn die vielen Sachen auf dieser Welt, wo man den Eindruck hat, hat überhaupt niemand im Griff? Wo man immer fragt, wo ist denn Gott? Und ich kann euch etwas sagen, die Rechtsfrage ist geklärt seit Ostern. Aber die Machtfrage auf dieser Welt wird erst geklärt bei der Wiederkunft von Jesus. Vor einer Woche habe ich wieder mal den Film «Der Soldat James Ryan» geschaut. Ich schaue sehr gerne Kriegsfilme. Dort geht es um den D-Day. Und der war am 6. Juni, oder? Und eigentlich ist dort der Fakt, es war der Sieg der Alliierten. Aber es hat noch ganz viel Gefecht gegeben und noch viel Tote gegeben, bis die jetzt Paris eingemarschiert sind und bis dann überhaupt in Berlin sind. Es ist noch fast ein Jahr gegangen. Und genau so ist es. Da ist einer, der hat den Sieg errungen. Der hat die Weltgeschichte in seiner Hand. Aber die Machtfrage auf dieser Welt, die Rechtsfrage ist geklärt, aber die Machtfrage noch nicht. Aber er kommt wieder. Und dann wird es klar sein. Seine Worte sind Weisheit und Stärke. Das sagt das zweischneidige Schwert aus. Jetzt habe ich auch ein Foto mitgebracht, um euch mal zu zeigen, wie das jemand aussehen konnte. Und ich sage, das ist ein total mickriges Foto. Ein total Künstler hat das versucht darzustellen, aber es greift enorm viel zu kurz. Ihr werdet da wahrscheinlich dann noch nachvollziehen, wenn ich jetzt ein bisschen sage, was der Johannes gesehen hat. Das Erste, was er gesehen hat, du kannst einfach noch ein bisschen stohlen, das Bild, gell, bis zum nächsten Vers, ist Position gewesen. Ich habe das ein bisschen eingeteilt. Das ist Position, wo ist denn der Jesus zu finden überhaupt? Und ich habe im Beobachter vor kurzem ist so ein Bericht von einem Biologen, Andreas Wagner heisst der. Und der hat gesagt, er hat die ganze Natur erkundet und gesagt, er hat niemand den Hinweis auf Gott gefunden. Und er sagt, es ist ganz etwas interessant, dass Gott vielleicht eher in der Mathematik als in der Natur zu suchen ist. Weil Mathematik ist Sprache, in der Gott das Universum geschrieben hat. Das ist hochspannend. Das ist wahnsinnig spannend. Aber die Aussage, die er eigentlich macht, ist, ich habe mich wahnsinnig viel mit dieser Welt beschäftigt, mit der Natur und allem, und ich bin Gott nicht begegnet. Wo ist denn der Gott? Und soll ich euch heute sagen, wo Gott zu finden ist? In der Natur ganz sicher auch. Aber zuerst, als er gesehen hat, als er sich umgedreht hat, Johannes, und gesehen hat, wer mit ihm geredet hat, ist er vom Anblick, vom Reden überwältigt und hat zuerst die 7 goldenen Leuchter gesehen. Die Symbole sind von den 7 Gemeinden in Kleinasien. Unter den Gemeinden. Bevor wir den Redenden gesehen, steht Vers 12, mitten unter den Leuchtern, also mitten unter den Leuchtern gestanden ist. Wo ist Jesus anzutreffen? Wo finden wir ihn? Mitten unter der Gemeinde. Hey, da hat die Gemeinde so große Bedeutung für Jesus. Dort ist er gegenwärtig. Und ich kann auch heute Morgen sagen, Jesus ist da. Er ist gegenwärtig. Unter den 7 Leuchtern, die die Gemeinde symbolisieren. Es ist unglaublich. Und ich kann auch etwas sagen, auch in der Natur tut er sich offenbaren. Ganz sicher. Wenn wir gut hinschauen. Aber, ich glaube, der erste Ort, den du Gott möchtest begegnen, musst du in die Gemeinde schauen. Ist vielleicht noch komisch, wenn ich das so sage, oder? Weil es gibt ja auch viel Schräges in der Gemeinde und so weiter. Vieles, was nicht so läuft, wo man sich eigentlich vor, das Menschen manchmal wahnsinnig. Und doch ist es der Ort, wo Jesus entschieden hat, um drin zu wohnen. Später lesen wir dann im Vers 16 auch zu dem Thema, er hielt 7 Sterne in seiner rechten Hand. Er hat es vielleicht vorher gesehen im Bild. 7 Sterne in seiner Hand. Und dann ist halt die Frage, was bedeutet die Sterne? Er tut es nachher selber erklären, ein bisschen später, und sagt, das sind die Engel der Gemeinden. Es gibt ganz verschiedene Auslegungen. Jetzt fangen sie eben an, oder? Es gibt, ich liebe die Ausleger, die sagen, das sind Gemeindeleiter. Engel, in Gottes Hand. Aber wenn ich mal ganz ehrlich anschaue, kann ich mich nicht so gut identifizieren mit so einem Engel. Aber es ist schon mehr der Bote gemeint. Aber ich glaube nicht, an die Auslegung. Ich glaube, dass mit den Sternen einmal von einer anderen Sicht her einmal gemeint ist. Ein Teil von der Gemeinde oder verschiedene Teile von der Gemeinde. Und das sagt eigentlich aus, er lebt unter der Gemeinde, er ist gegenwärtig unter der Gemeinde und hebt sie in seiner Hand. Die Leuchter betonen mehr die Gegenwart von Jesus in der Gemeinde und die Sterne, dass er sie schützt und besitzt. Das ist die erste Position. Also Jesus ist zu finden, wenn du Jesus suchst, suche ihn in der Gemeinde zuerst. Das zweite ist die Identifikation, habe ich das genannt. Vers 13a, mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn. Der Menschensohn, der Begriff der Menschensohn, das ist aus dem Daniel 7. kommt das vor. Und ganz viele Symbole, die der Offenbarung gebraucht hat, stammen aus dem Alten Testament, vor allem aus dem Daniel. Und wir müssen eigentlich zuerst Daniel ganz gut kennen, um überhaupt zu verstehen, was in der Offenbarung gemeint ist. Der Menschensohn, das ist ein Bild, das ist ein Begriff von Jesus und dort ausdrücken, dass der Gott Mensch geworden ist, ganz Mensch geworden. Und dann das Aussehen. Wie hat er ausgesehen? Vers 13. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Das ist das Bild von einem erhabenen König. Es ist nicht mehr das Christkindli im Krippli, das kleine Herzige, sondern es ist der erhabene König, der König aller Könige. Der erhöhte Jesus. Ist aber auch das Bild für die Juden vom hohen Priester. Auch die haben so lange Gewänder angehauen und einen Gurt. Er ist der Stellvertreter für Gott und spricht uns Vergebung von unseren Sünden zu. Und gleichzeitig ist er Stellvertreter für die Menschheit und tretet von Gott für uns ein. Das ist Jesus. Vers 14. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle. So weiß wie Schnee. Da könnte uns ein bisschen zu einem falschen Schluss verleiten. Da könnte uns ein bisschen zu verleiten, das ist so ein herziges, altes Männchen, so ein bisschen zahnlos und profillos, so ein bisschen harmlos. Aber damit wird ganz etwas anderes ausgedrückt. Da wird ausgedrückt, das ist der ewige Gott, der schon immer war und immer wird sein. Ist überhaupt nicht harmlos. Wir sehen es später noch. Ist überhaupt nicht harmlos. Übrigens, der Daniel hat das auch gesehen. Hat aber zwei Personen gesehen, den Menschensohn gesehen und der sehr alte Mann, der Haare hat wie Wolle und wie Schnee. Das sind zwei verschiedene Personen gesehen, das ist Gott Vater gesehen und Jesus, den er gesehen hat. Und der Johannes sieht jetzt beide sie ein Mine. Er sieht nur noch eine Person. Das bedeutet, erstens, da wissen wir ja, dass sie ein Gott sind und sich in zwei Naturen zeigen. Und zweitens natürlich auch, dass der Jesus, dass der die Herrlichkeit von seinem Vater widerspiegelt. Jetzt kommt so eine Ausstrahlung, die Figur hatte. Und da merken wir vielleicht, dass das Bild viel zu kurz greift. Er ist der König von allen Königen, er ist der Erhabene. Er hat für Menschen einen unerträglichen Glanz. Vers 14 heißt: Und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Vor Christus ist nichts verborgen, wir müssen vor ihm Rechenschaft ablegen. Was für ein Vorrecht, wenn wir Sündenvergebung für die Menschen, die Sündenvergebung erfahren haben. Vers 15, seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz. Das hat mit dem Gericht von Gott zu tun. Erz, das erinnert uns an die Stiftshütte und im Vorhof. Das sind all die Geräte, sind aus Erz gemacht gewesen. Das Waschbecken, also der Leuchter und so weiter. Sie sind aus Erz gemacht gewesen und es sind ein Bild davon, haben mit dem Gericht von Gott über die Sünde zu tun. Vers 16, sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Und da merken wir, von dem Menschensohn geht Hitze und Licht aus. Augen wie Flammen. Füße von glänzendem, flüssigem Erz. Und ein Gesicht strahlend von der Sonne in ihrer ganzen Pracht. Darum wird es in der neuen Welt, die auch in dem Film gezeigt worden ist, auch keine Sonne mehr geben, weil Gott selber strahlt. Er ist eine leuchtend helle Erscheinung. Und in Miniaturform wird das Leuchten eben auch weitergegeben oder widerspiegelt in den Leuchtern und in den Sternen, die er in der Hand hat. Und gleichzeitig ist das auch die Berufung von einer Gemeinde, zu leuchten. Das Licht, das vom Vater kommt, von dieser Sonne, zu leuchten in die Welt, in die Dunkelheit von dieser Welt, in die Berufung von jedem Einzelnen von uns. Und ich frage dich heute Morgen, wie erlebst du das an deinem Platz, an deinem Arbeitsplatz? Wie erlebst du das in deiner Familie, in deinem Umfeld? Das Leuchten. Heute Morgen heisst es in der Tageslosung, für die, die Tageslosung lesen, steh auf und werde Licht. Denn dein Licht heisst wie weiter? Ist gekommen oder scheint. Also wir sollen leuchten, wie das Licht gekommen ist, wie Jesus gekommen ist. Weil Gott leuchtet, weil er eine Strahlen hat wie Sonne. Eine leuchtend helle Erscheinung. Ich weiß nicht, was das für Gefühl bei dir auslöst, das Bild. Das kann uns ein bisschen befremdend vorkommen, ein bisschen abstoßend. Aber die Symbole, da möchte ich ganz deutlich sagen, offenbaren nicht, wie Jesus buchstäblich aussieht, sondern wie er ist. All die Symbole, die wir gesehen haben, die sagen etwas aus, wie Jesus ist. Er ist der, der die Herzen erforscht. Er ist voll verzehrender Heiligkeit und unbegrenzter Weisheit. Er ist der vollkommene Priester, der für sein Volk vor dem Vater einsteht. Er ist der vollkommene König, wo sie durch sein unbezwingbares Wort gegen den Teufel verteidigt. Die Visionen von der Offenbarung zeigen uns, wie die Dinge wirklich sind und nicht, wie sie vor unserem natürlichen Auge aussehen. Also, das ist einmal das Bild, das ich auch versucht vor Augen zu malen. Ich weiß nicht, was das mit euch macht. Vielleicht könnt ihr euch nicht vorstellen, was mit dem Johannes gemacht hat. Aber wenn ihr euch mal vorstellt, Johannes ist vor 60 Jahren früher, ist er 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Das ist ein Treffen von 2 Freunden von früher. Jetzt könnte man ja sagen, die fallen sich doch um den Arm und sagen, hey, wie schön ist es, dich wieder einmal zu sehen. Da würden wir doch erwarten. Wie schön, dich wieder einmal zu sehen. Und erst noch, wenn man bedenkt, dass Johannes der Jünger war, der Jesus lieb gehabt hat. Der, der immer besonders die Nähe zu Jesus gesucht hat. Das war Johannes. Aber was passiert? Johannes wird kreidebleich, geht dumm und wird ohnmächtig. Vers 17. Als ich ihn sah, fiel ich tot vor seine Füße. Wie tot vor seine Füße. Das ist eine gute Gesellschaft. Schon der Daniel im Alten Testament, der Jesaja, der Paulus und viele mehr sind vor Gott wie tot umgekehrt, wo sie Gott begegnet sind. Es zeigt, was für einen schweren Schock Sterbliche erleiden, wenn sie dem Heiligen entgegentreten. Johannes begegnet dem gekrönten König, deren Majestät, dem Heiligen und nicht mehr dem Jesus, den er von früher her kennt hat. Und ihm werden all seine Unzulänglichkeiten bewusst. Wir sagen doch viel, wir möchten Jesus erleben. Möchtest du wirklich Jesus erleben? Oder nur so deiner Vorstellung, wie Jesus könnte sein? Oder wir stellen uns vor, wenn uns Jesus, wenn wir singen so also schöne Lieder, wir fahren uns unter die Haut und so weiter. Dann stellen wir uns vor, das ist mega schön, oder? Das sind so mega schöne, positive Gefühle, wenn man Jesus begegnet. Hey, möchtest du Jesus wirklich begegnen? Ich kann dir eins sagen, wenn du dem Jesus begegnest, einem erhöhten Jesus Christus, dann kannst du vielleicht wie tot. Wir möchten Jesus, einem Menschensohn, begegnen, wie er auf der Erde gelebt hat, wie er geholfen hat, wie er gewirkt hat. Doch jetzt offenbart er sich als der verherrlichte Sohn Gottes. Viele kennen Jesus leider nur als den Menschensohn und so wollen sie ihm begegnen und so folgen sie ihm auch. Mit einem Ziel, sich selber im Auge. Er hilft mir, er segnet mich, er dient mir, er ist gekommen, um mir gut zu tun. Ja, sagst du, ist uns das vielleicht nicht verheißen, dass er uns segnet? Mal, das ist uns verheißen, aber die Herausforderung ist, dass zuerst unser Herz auf etwas anderes ausgerichtet ist. Es geht nicht um uns. Es geht darum, dass unser Herz ausgerichtet ist auf den heiligen Gott und auf sein Reich. Und dann werden wir mit allem anderen beschenkt werden. Der Paulus sagt etwas ganz Interessantes, habe ich bis in die Predigtvorbereitung nicht verstanden. Da wäre jetzt eine Frage für unsere Kleingruppe, wo ich auch keine Antwort hatte. Da steht im 2. Korinther 5, Vers 16, steht, früher habe ich irrtümlich auch Christus so beurteilt, als sei er nur ein Mensch gewesen. Wie anders sehe ich ihn jetzt? Wir brauchen eine Offenbarung, wie Jesus heute ist. Ich glaube, Michaela Schifrin, die Skifahrerin, die hat ein Interview gegeben letzte Woche, dann hat sie gesagt, Zeit für erwachsene Ziele. Und hat damit gemeint, nicht nur das Slalom-Weltcup zu gewinnen, sondern nochmal den Gesamt-Weltcup. Das ist mir so ein bisschen sicher, ich denke, das ist Zeit für erwachsene Ziele. Es ist Zeit, dass du und ich, dass wir nicht mehr einfach nur den Mensch gewordenen Jesus kennen, sondern dass wir den erhöhten Jesus Christus kennenlernen. Zeit für erwachsene Ziele. Kann es sein, dass die Gemeinde damals schon nach ganz kurzer Zeit die Ehrfurcht vor dem heiligen Gott verloren hat? Was drücken wir, eine weitere Frage, was drücken wir durch unseren Gottesdienst aus? Hey, die Frage, die hat mich getroffen. Nehmen wir die Gegenwart vom Geist von Christus unter seinem Volk ernst? Ist der Aspekt von dem Heiligen Gott, für deren Ehrfurcht von dem Heiligen Gott vorhanden? Ich glaube, so ein Gottesdienst muss nicht humorlos sein. Ich habe heute extra keinen Witz erzählt. Ich erzähle keinen Witz mehr. Nein. Es geht nicht um das, aber es geht um eine Ernsthaftigkeit. Und ich habe immer den Eindruck, dass Gott für uns so der gute Kumpel ist, so der Teddybär, oder? Wo unser Maskottchen, oder wie der Glowy, wo ein bisschen schaut, dass wir uns ein bisschen wohler fühlen. Wo so ein bisschen für unsere Befindlichkeit zuständig ist. Er ist so unser guter Kumpel und wir denken gar nicht an seine Majestät. Auch Jesus hat die Ehrfurcht vor dem Vater immer bewahrt, obwohl er so nahe mit ihm zusammen war wie sonst niemand. Und dann passiert etwas buchstäblich Berührendes. Vers 17. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ja, das ist so, wie Marlies vorher gemacht hat. Oder sie fällt dumm, tot fast. Wie tot. Und dann kommt der Jesus und legt dir die Hand auf die Schulter und sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Das ist das, was wir brauchen, die Berührung durch Jesus Christus. Durch ihn haben wir Zugang zum Vater, dass wir vor einem heiligen Gott bestehen können. Das ist der Einzige, der mit Recht sagen kann, fürchte dich nicht. Wenn der Jesus uns nicht berühren würde, dann müssen wir mit Recht wie tot umgehen von Gott. Weil unsere Unzulänglichkeit uns so bewusst wird, dass wir vor dem heiligen Gott nie und niemals bestehen als Mensch, als sterbliche Menschen. Ein Mensch, der Jesus hat, kann in der heiligen Gegenwart von ihm bestehen. Wer Jesus begegnet ist und ihm vertraut, braucht sich wirklich nicht mehr zu fürchten. Jesus, so majestätisch, so königlich, so ewig und doch so persönlich hilfsbereit und mitfühlend. Und da begegnet Johannes der Barmherzigkeit von Jesus. Und das ist vielleicht der Widerspruch, den wir manchmal nicht zusammenbringen, oder? Auf der einen Seite die Heiligkeit, die Erhabenheit und auf der anderen Seite die Barmherzigkeit. Und beides ist Jesus. Da hat er sich nicht verändert in seiner Barmherzigkeit. Er ist derselbe gestern, heute und für immer. Wie er Kind gesegnet hat, wie er die Kranken geheilt hat. Wie er Petrus, der auf dem Wasser gegangen ist und versunken ist, die Hand angehebt hat in seiner Unzulänglichkeit. Genauso berührt er jetzt den Johannes. Und hilft ihm auf die Beine und zeigt ihm, wer er ist. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Das sind Worte, die nur Gott sagen kann. Könige kommen und Könige gehen. Aber Jesus bleibt immer. Viele Menschen haben ihm schon, wie der zum Beispiel, der Biologe, der Andreas Wagner, haben ihm seine Existenz abgesprochen, aber Jesus ist immer noch. Es gibt etwas, das nicht am Zerfall unterworfen ist, und das ist Gott. Das Alpha und Omega. Alpha und Omega ist der erste Buchstabe im griechischen Alphabet und der letzte Buchstabe im Alphabet. Der Letzte und der Lebendige. Er ist der Lebendige, er erweist sich in der Gemeinde. Oder er erweist sich zum Beispiel im Gebet. Ich hoffe ganz fest und bete dafür, dass du Gebetserhörungen erlebst und immer wieder erfährst, dass der Gott tatsächlich lebendig ist. Und immer so Interviews hören, vielleicht von Menschen, die angefangen haben, sich mit Gott befassen und immer tiefer befassen, wie der Daniel und Nadia vorher, dann merkt man, da ist ein lebendiger Gott dahinter. Da geht über Psychologie aus. Jesus hat sich nicht verändert. Auch heute schenkt er noch Heilung und Befreiung. Er hat noch genau die gleiche Macht. Und ich lade dich heute einfach ein, richte deinen Blick hinter die oberflächlichen Sachen. Begegne Jesus dem Auferstandenen. Wir brauchen eine Offenbarung von ihm, wie er wirklich ist. Eine Begegnung. Mit Jesus, einem Erhabenen, einem gekrönten König. Zeit für erwachsene Ziele. Und ich glaube, das bewirkt Grosses, wenn der Johannes das nicht erlebt hat. Die Ehrfurcht vor dem Gott und das Niederfallen, dann hat er die Briefe nie geschrieben an die Gemeinde. Es verändert uns zu einer Haltung von einer tieferen Gemeinschaft mit ihm. Und daraus wird mehr Segen fließen und wir dürfen mehr Segen erfahren, als wir je gedacht hätten. Brauchst du eine Begegnung mit Jesus? Er ist heute da. Vater im Himmel, dafür danke ich dir von ganzem Herzen, dass du ein lebendiger Gott bist. Ich möchte dir danken sagen, dass wir in der Offenbarung dürfen, hinter den Vorhang schauen und deine Herrlichkeit, deine Erhabenheit entdecken. Und gleichzeitig deine Sanftheit, dein Persönliche, deine Berührung dürfen erfahren. Danke dir von ganzem Herzen dafür. Und ich bitte stellvertretend für jeden Einzelnen, der da drin ist, dass wir etwas von deiner Herrlichkeit von dir dürfen erfahren am heutigen Morgen. Dass du unsere Herzen knackst, dort, wo vielleicht ein bisschen eine Schale drumherum ist. Dass du reinwirkst. Ja, dass du uns dich erkennen lässt. Ich bitte dich von ganzem Herzen im Namen Jesus da dafür. Herr, wir brauchen dich. Wir sind so darauf angewiesen, dass du dich uns offenbarst. Wir sind darauf angewiesen, dass wir in eine tiefere Gemeinschaft mit dir hineinwachsen dürfen, um den Segen, den du verheißen hast, immer tiefer zu erfahren und von dir beschenkt zu werden. Und nach dem strecken wir uns aus. Amen. Wir gehen jetzt über in die Anbetungszeit und wir haben ein super Angebot für dich. Und zwar dort hinten, wo steht Gebet. Wenn du sagst, ich wünsche mir von ganzem Herzen so eine Begegnung mit dem allmächtigen Gott, mit dem erhöhten Jesus, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dann möchte ich dich einfach bitten, nimm den Mut zusammen, steh auf und geh nicht hin und lass dich beten und erfass. Jesus ist unter dem Leuchter, er ist mitten unter der Gemeinde anwesend und gegenwärtig. Er ist da. Amen.